SRF 3.
Wir lassen uns nicht unter Druck setzen. Die EU-Staaten reagieren auf das iranische Ultimatum zum Atomabkommen. Nur der Senf und die Mayonnaise bleiben in Basel. Nestle baut in der Stadt am Rheinknie bis zu 100 Stellen ab. Und was machen, wenn wir es nicht schaffen, unseren CO2-Ausstoß deutlich zu reduzieren? In Norwegen hat man damit begonnen, das Treibhausgas im Meeresboden zu speichern. Das ist Info 3, heute am Mikrofon Patrick Seiler. 60 Tage erhielten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, China und Russland von Irans Präsident Hassan Rouhani Zeit, 60 Tage, um Wege zu finden, die Wirtschaft Irans vor den US-Sanktionen zu schützen. Sonst, so sagte Rouhani gestern, könne sich Iran vorstellen, die Urananreicherung beispielsweise wieder aufzunehmen. Heute haben die EU-Staaten reagiert, man will sich nicht unter Druck setzen lassen. Frage an unseren diplomatischen Korrespondenten Fredrik Steiger bei mir im Studio. Ist das nun der definitive Todesstoß für das Abkommen mit Iran?
Nein, im Gegenteil. Es ist eher der Versuch, das Abkommen noch zu retten. Ob er gelingt, ist eine andere Frage. Gestern noch klang es nämlich viel schärfer von Europa an die Adresse des Irans. Frankreich beispielsweise erwog, selber nun Sanktionen zu verhängen gegen den Iran. Jetzt klingt es deutlich moderater von europäischen Sanktionen. Gegen den Iran ist keine Rede mehr in der gemeinsamen Erklärung. Man betrachtet offenbar Teherans Ankündigung, Teile des Abkommens zu verletzen, noch nicht als Taten, sondern eben bloß als Ankündigung von Taten. Und die Europäer beteuern, wir wollen, dass das Abkommen weiter eingehalten wird. Und man drängt gleichzeitig den Iran, das Ultimatum zurückzunehmen und seinerseits das Abkommen zu respektieren.
Europa will den, Zitat, legitimen Handel mit Iran aufrechterhalten. Wie soll das denn gehen, wenn die USA überhaupt nicht wollen?
Die Europäer sagen ganz klar, wir wollen den Handel ermöglichen mit dem Iran. Wir wollen ihn gar erleichtern, zum Beispiel mit dem Finanzierungsmechanismus INTEX, der es europäischen Firmen ermöglichen soll, amerikanische Sanktionen zu umgehen. Letztlich entscheiden aber die Firmen selber, ob sie mit dem Iran Geschäfte treiben wollen. Wenn sie das nicht tun, weil sie das Risiko von amerikanischen Sanktionen als zu groß erachten, dann ist das ihre Sache. Dann kann man das im Grunde genommen nicht den europäischen Regierungen ankreiden.
Fredrik Steiger, vielen Dank für diese Ausführung. Diverse Schweizer Produkte des Lebensmittelgiganten Nestle werden in Zukunft nicht mehr hier produziert, sondern in der EU. Denn Nestle streicht in Basel Stellen. Kevin Gahannes von der Nachrichtenredaktion.
Bis zu 100 Arbeitsplätze will Nestle abbauen, und zwar in den nächsten 18 Monaten. Künftig soll in der Fabrik in Basel nur noch Senf und Mayonnaise hergestellt werden. Oder wie es Nestle formuliert, es soll ein Kompetenzzentrum für Senf- und Mayonnaise-Produkte entstehen. Das heißt, die Marke Tommy, die bleibt in Basel. Wegziehen muss aber ein urschweizerisches Getränk, Inkarum, das Pulver aus Kaffee und Getreide, wird künftig in Portugal fabriziert.
Und was soll das Ganze jetzt?
Ja, das haben wir Nestle-Sprecherin Nina Kruchten gefragt.
Wir produzieren in Basel rund 350 unterschiedliche Artikel unter 4 Marken. Und diese Komplexität ist zu hoch und ist auf Dauer auch nicht tragfähig. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir die Fabrik fokussieren wollen, einen neuen Fokus geben wollen und so auch sicher in die Zukunft führen wollen.
Laut Nestle werden die betroffenen Mitarbeitenden mit einem freiwilligen Sozialplan unterstützt.
Neuigkeiten gibt es heute ja auch vom Schweizer Bahnnetz. Da bleibt die SBB im Fernverkehr vorerst vor weiterer Konkurrenz verschont.
Ja, eigentlich wollte die Berner BLS ab Dezember 2 Interregio-Strecken von der SBB übernehmen, konkret die Linien Bern-Biel und Bern-Burgdorf-Olten. Aber dazu kommt es nun nicht, obwohl das Bundesamt für Verkehr die Strecken eigentlich der BLS zugesprochen hat. Wegen einer hängigen Beschwerde der SBB beim Bundesverwaltungsgericht verzichte man vorerst darauf, teilt die BLS mit. Die SBB sagt, sie sei bereit, die beiden Strecken weiter zu betreiben.
Mittag.
Jeder Klimabericht, jeder Biodiversitätsbericht zeigt es deutlich, die Menschheit muss sich bewegen, muss sich zum Beispiel künftig ökologischer fortbewegen. In der Schweiz fahren rund 4,6 Millionen Autos herum. Gerade mal 20.000 haben einen reinen Elektroantrieb. Das ist zu wenig. Bund, Kantone, Städte und Gemeinde wollen die Elektromobilität fördern und haben Ende Jahr dafür eine sogenannte Roadmap unterzeichnet. Ziel ist es, den Anteil an Elektrofahrzeugen zu erhöhen. Nun zeigt sich aber in der Praxis, dass diese Roadmap zwar gut gemeint ist, aber doch nicht vom Fleck kommt. Denn gute Absichten scheitern oft an ganz praktischen Problemen, wie Raphael von Matt recherchiert hat.
Das alte Benzinauto hatte seinen Dienst aufgegeben. Ein neues musste her. Jetzt sei die Zeit reif für ein Elektroauto, dachten sich Fabiana Bettig und ihr Mann aus Könitz bei Bern. Sie parkieren ihr Auto in der blauen Zone, doch dort gibt es keine Ladestationen. Sie wandten sich an die Gemeinde. Doch die Antwort war kurz und ablehnend, man könne nicht weiterhelfen.
Wir waren sehr enttäuscht von der Reaktion. Das ist ein Problem, das viele betrifft und das hindert wirklich daran, auf Elektromobilität umzusteigen.
Müssten also die Gemeinden für Ladestationen auf den öffentlichen Parkplätzen sorgen? Stellvertretend für Könitz verneint Christoph Niederberger, Direktor des Schweizerischen Gemeindeverbands, die Frage.
Es ist keine Staatsaufgabe, Elektromobilität-Infrastruktur aufzustellen. Es ist einfach der Markt, der wird das bestimmen, wie das weitergeht. Und die Gemeinden befördern das mittelbar, aber sicher nicht direkt mit finanziellen Mitteln.
Auch beim Bund kennt man das Problem. Christoph Schreier vom Bundesamt für Energie empfiehlt allen, die auf ein Elektroauto umsteigen möchten, einen Platz in einer Tiefgarage zu mieten. Dort ist es meistens möglich, einen Stromanschluss zu installieren. Aber das ist eine teure Lösung. Die zweite Möglichkeit sei es, Schnellladestationen zu benutzen. Von diesen gibt es immer mehr, bei Tankstellen, Energieversorgern und auf Autobahnraststätten. Aber auch diese Lösung ist nur bedingt alltagstauglich. Doch für die Zukunft verspricht Schreier Besserung. Die Zahl der Ladestationen nehme ständig zu.
Zudem prüft der Bund gerade die Einrichtung von sogenannten grünen Zonen. Das war so eine Motion aus dem Parlament. Diesen grünen Zonen, die wären privilegiert für Elektrofahrzeuge.
Das wären also Parkplätze, die mit Ladestationen ausgerüstet sind, nur für Elektrofahrzeuge. Damit wird allerdings nur die gesetzliche Grundlage für gesonderte Parkplätze für Elektroautos geschaffen. Das bedeutet nicht, dass die Gemeinden dann solche auch tatsächlich einrichten. In einem Pilotprojekt hat die Stadt Basel das bisher getan. Dort gibt es in der blauen Zone bereits 10 Ladestationen für Elektroautos. Doch für Fabiana Bettig in Könitz ist das ein schwacher Trost. Sie kauft am Ende halt wieder ein Auto mit Benzinmotor, obwohl sie eigentlich gerne ein Elektromobil gekauft hätte.
Man ist etwas hilflos in der Situation, weil man möchte umsteigen, man möchte etwas tun und sieht keine praktischen Möglichkeiten, das umzusetzen.
Wie viele denkt sie, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern müssten? Sonst bleiben Elektroautos auch weiterhin absolute Nischenprodukte.
Info 3 Mittag.
Wir wissen es ja alle, unser CO2-Ausstoß muss dringend weniger werden. Trotz hehrer Ziele stoßen viele Länder nämlich weltweit immer noch zu viel des Treibhausgases aus. Geht das so weiter, wird sich die Erde um mehr als 3 Grad erwärmen, viel mehr als im Pariser Klimaabkommen vorgesehen ist. Einen Ausweg sehen manche Forscher und Politiker darin, das CO2 tief im Boden einzulagern. Das Erdölland Norwegen macht damit nun vorwärts. Dort ist ein Großprojekt gestartet worden, das CO2 aus vielen Ländern Europas in der Nordsee verbunkern will. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler berichtet.
Norwegens Plan geht so. Im ersten Schritt wird das CO2 aus den Abgasen zweier Industriebetriebe herausgefiltert, per Tankschiff und Pipelines auf den Meeresboden verfrachtet und über ein Bohrloch über 1000 Meter tief in eine poröse Gesteinsschicht hineingepresst. Gerade hat das norwegische Parlament 35 Millionen Franken dafür bewilligt. 1,5 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr können in dieser ersten Phase entsorgt werden, sagt Mona Möllenwick vom Forschungsinstitut SINTEF, das die Entwicklung des Projekts unterstützt.
The capacity planned in phase one of this project is 1,5 million tons of CO2.
Das Bohrloch bietet so viel Kapazität, dass noch weitere Industrieanlagen ihr Abgas dort entsorgen könnten, auch solche aus dem Ausland.
Having CCS as a technology for capturing.
Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, sei es wichtig, dass man künftig das CO2 aus Großbetrieben entsorgen könne. Dem stimmt Marco Mazzotti zu. Er ist Professor an der ETH Zürich und erforscht diese Entsorgungstechnologie.
The capability to store CO2 underground will be needed to keep the temperature under 2 degrees or 1.5 degrees.
Warum aber will Norwegen zur CO2-Deponie Europas werden? Mona Möllenwick erklärt.
Norway is looking for options for still be able to use fossil fuels.
Als Erdölproduzent suche Norwegen nach Möglichkeiten, wie man trotz Klimaschutz weiter fossile Ressourcen einsetzen könne und die Entsorgung von CO2 im Untergrund mache das möglich. Am Nordsee-Projekt beteiligt sind denn auch drei Ölkonzerne. Sie suchen den Weg in eine Zukunft mit Klimaschutz, aber auf ihre Weise. Die Industrie setze auf Erdgas für die Stromerzeugung und auf die Produktion des Energieträgers Wasserstoff, ebenfalls aus Erdgas. Denn in beiden Fällen kann man das anfallende CO2 einfangen und entlagern. Allerdings stellen sich dabei viele Fragen. Zum Beispiel, ob es genügend Speichermöglichkeiten gibt für die gigantischen Mengen an CO2, die anfallen werden. Dies bejahen viele Experten. Dann die Frage nach der Sicherheit. Wie dicht sind die CO2-Lagerstätten? Kritiker finden, man könne kaum beweisen, dass das Gas nicht irgendwann doch aus dem Untergrund entweiche. Mona Möllenwick verweist auf die Erfahrung, die Norwegen bereits mit der Technik hat. In einem einzigen kleinen Projekt wird CO2, das bei der Erdgasförderung entsteht, im Untergrund entsorgt. Das funktioniere tadellos.
A way of thinking is that today we have 100% leakage.
Man könne die Risikofrage auch so betrachten. Bisher würden wir so gut wie alles CO2 direkt in die Luft blasen. Verglichen damit sei ein kleines Leck in einem Untergrundspeicher viel weniger gefährlich. Ob dieses Argument allerdings genügt, um die Kritiker und die Öffentlichkeit zu überzeugen, wird sich zeigen müssen.
Und jetzt noch einmal zu Kevin Gahannes. Er hat zuerst eine Meldung aus der Wirtschaft.
Die kommt vom Flugzeughersteller Pilatus. Der hat im letzten Jahr mehr Umsatz gemacht. Über 1 Milliarde Franken waren es. Der Betriebsgewinn stieg auf 157 Millionen. 2018 seien 128 Flugzeuge ausgeliefert worden, darunter erstmals der neue Business Jet PC-24. Das bringt uns zu den Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.551 Punkten. Das ist ein Minus von 0,7%. Der Euro wird zu 1.1401 Franken gehandelt und den Dollar gibt es für 1.0183 Franken. Ja, und es bleibt noch der Blick aufs Wetter. Am Nachmittag wird es gebietsweise nass. Morgen ist es zeitweise sonnig und es gibt nur lokale Schauer. Das Ganze bei 14 bis 18 Grad. Im Süden, dort ist es meist sonnig, bei bis zu 22 Grad.
Das war die Mittagsausgabe von Info 3. Für diese Sendung waren Daniel Hubacher, Kevin Gahannes und Patrick Seiler im Studio. Wir wünschen einen guten Mittag.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.